Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, «Echo der Zeit». Die Themen: Die Grossbank JP Morgan erhöht das Angebot für die Investmentbank Bear Stearns auf das Fünffache. Das pakistanische Parlament hat Yousaf Raza Gilani zum neuen Premier gewählt. In Griechenland ist das olympische Feuer für die Spiele in Peking entfacht worden. Die verfeindeten Palästinensergruppierungen Hamas und Fatah verpflichten sich zu weiteren Gesprächen. In Bern beteiligen sich gut 300 Menschen am Ostermarsch. Der erste Finalist in der Schweizer Eishockeymeisterschaft heißt Genf Servette. Und zum Schluss der Sendung dann eine Art Quizfrage. Welche Sprache in der Schweiz ist besonders gefährdet? Wetten, dass Sie falsch raten. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Roger Brendlin.
Als vor einer Woche bekannt wurde, dass die US-Grossbank JP Morgan die serbelnde Investmentbank Bear Stearns für einen Pappenstiel übernehme, zu allem noch abgesichert durch staatliche Garantien, machte sich vielerorts Stirnrunzeln breit. Auch die Aktionäre von Bear Stearns protestierten gegen das Verscherbeln der Bank. Jetzt hat JP Morgan nach eigenen Angaben das Angebot massiv erhöht. Statt nur $2 werden nun $10 pro Aktie geboten. Nach dieser Ankündigung stieg die Aktie von Bear Stearns prompt. An der Wall Street in New York, dem Herzen der Finanzwelt, haben die Banken seit Ausbruch der Finanzkrise rund 34.000 Stellen gestrichen. Die Zahl stammt vom Finanzdatenanbieter Bloomberg. Und wie es in dem Bericht weiter heißt, würden die Banken in naher Zukunft mit einem weiteren Abbau von nochmals mehreren 10.000 Stellen rechnen. Die Krise an den Finanzmärkten hinterlässt auch Spuren in den Wertschriftendepots der Schweizer Banken. Nach der jüngsten Statistik der Nationalbank ist die Summe der verwalteten Vermögen unter 5 Billionen Franken gefallen, also unter 5'000 Milliarden. Damit sind die Vermögenswerte gegenüber dem Höchststand im Mai des vergangenen Jahres um 8,5% zurückgegangen. In Pakistan hat das Parlament erwartungsgemäß Yousaf Raza Gilani zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Gilani gehört der Volkspartei an, die von Benazir Bhutto geführt wurde, bis sie im Dezember ermordet wurde. Die Amtseinführung ist für morgen Dienstag durch Präsident Musharraf geplant. Die neue Regierung soll noch diese Woche gebildet werden. Aus Islamabad, ARD-Korrespondent Christoph Heinzle.
Nach seiner Wahl versprach der designierte Premier, er wolle die demokratischen Institutionen stärken. Gilani ordnete die umgehende Freilassung noch festgehaltener Richter des obersten Gerichts an. Nach 4 Monaten Hausarrests auf Befehl Musharrafs machte die Polizei kurz darauf den Weg unter anderem zum Haus des entlassenen obersten Richters Chaudhry frei. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Musharraf-Gegner vor 5 Wochen hatten sich die Volkspartei der ermordeten Benazir Bhutto und die Moslem-Liga von Ex-Premier Sharif auf den 55-Jährigen als Premier geeinigt. Unklar ist, ob der einflussreiche Politiker aus dem größten und wichtigsten Bundesstaat Punjab nach einigen Monaten möglicherweise durch Bhutto-Witwe Zardari ersetzt werden soll. Volkspartei und Moslem-Liga sind sich noch nicht einig, ob und wie sie Präsident Musharraf aus dem Amt drängen wollen. Eine Wiedereinsetzung der entlassenen Richter gilt aber als wichtiger Schritt dafür.
Soweit aus Pakistan. Im antiken Olympia in Griechenland ist am Morgen die olympische Flamme entfacht worden. Es ist dies die erste Handlung im Hinblick auf die Olympiade in Peking im Sommer. Dabei kam es auch zu antichinesischen Protesten durch Tibeter. ARD-Griechenland-Korrespondent Hans-Michael Ehl.
Das Wetter spielte dann doch mit. Als die als Hohepriesterin verkleidete Schauspielerin Maria Navpliotou ihre Fackel in den Parabolspiegel hielt, entzündete sich die Flamme. Die Fackel wird jetzt zuerst 1500 Kilometer durch Griechenland getragen, bevor sie Ende März im Athena Panathinaikon Stadion, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden, an die Organisatoren der Pekinger Spiele übergeben wird. Bis zur Eröffnungsfeier am 8. August soll die Fackel dann auf der sogenannten Reise der Harmonie 137.000 Kilometer quer durch die 5 Kontinente getragen werden. Die Rede des Leiters des Pekinger Organisationskomitees wurde von einem Demonstranten gestört, der von griechischen Sicherheitsbehörden abgeführt wurde. Am Rande der Zeremonie protestierten weitere Demonstranten gegen die chinesische Tibet-Politik. Menschenrechtsorganisationen forderten, von dem Plan Abstand zu nehmen, die olympische Fackel auch durch Tibet und auf den höchsten Berg der Erde, dem Mount Everest, zu tragen.
In ihrer Berichterstattung über die Geschehnisse in Tibet haben es einige westliche Medien nicht so genau genommen. Nach entsprechenden Hinweisen aus China gab etwa der Nachrichtensender NTV zu, einen Filmausschnitt gesendet zu haben, der gewaltsame Szenen nicht aus Tibet, sondern aus Nepal zeigte. Für die gleiche Verwechslung hat sich auch die Sendung 10 vor 10 des Schweizer Fernsehens auf seiner Internetseite entschuldigt. Die chinesischen Behörden werfen unter anderem auch den beiden amerikanischen Fernsehsendern CNN und Fox TV, der Washington Post und RTL vor, die Berichterstattung über Tibet gefälscht zu haben. Wenn auch die staatlichen Medien die separatistischen Regungen in Tibet klar verurteilen, es gibt innerhalb Chinas auch andere Stimmen. So schreiben 29 Intellektuelle, Professoren, Schriftstellerinnen oder Anwälte in einem offenen Brief: Wir verurteilen jede Gewalt der chinesischen Behörden gegen unschuldige Menschen. Auch die persönlichen Angriffe gegen den Dalai Lama seien nicht geeignet, Spannungen abzubauen. Letztlich schade das gewalttätige Vorgehen gegen Tibet dem Ansehen Chinas. Der Osterverkehr aus der Deutschschweiz Richtung Tessin ist in diesem Jahr nicht so intensiv ausgefallen wie im letzten Jahr. Zwischen Gründonnerstag und Ostersamstag fuhren insgesamt 41.000 Fahrzeuge durch den Gotthardtunnel in Richtung Süden. Das sind 4% weniger als 2007. Das Bundesamt für Strassen, das ASTRA, erklärt sich diesen Rückgang vor allem mit dem frühen Osterdatum und dem winterlichen Wetter. In Bern haben rund 300 Personen am diesjährigen Ostermarsch teilgenommen. Sie demonstrierten für den Frieden. Der Berner Ostermarsch fand zum 6. Mal statt. Die Ostermärsche der Friedensbewegung haben in Europa eine 50-jährige Tradition. Bis in die 80er Jahre gingen dabei jeweils Hunderttausende auf die Straße. In Bangladesch geht weiterhin die Angst um wegen der Hühnergrippe. Allein in den letzten 2 Wochen seien 200.000 Hühner geschlachtet worden, auf Dutzenden von Geflügelfarmen, teilen die Behörden mit. Im Lauf der vergangenen 12 Monate hätten wegen der Hühnergrippe rund 60% der Geflügelfarmen geschlossen werden müssen. Das habe 1,5 Millionen Leute um ihre Arbeit gebracht. Zum Sport. Bernhard Scher fasst das Neueste zusammen.
In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft hat sich Genf Servette für den Playoff-Final qualifiziert. Servette gewinnt gegen Freiburg-Gotteron mit 6:1 und gewinnt die Halbfinalserie Best of 7 mit 4:1. Die Tore in der Leverne-Halle erzielten Deruns, Gobi, Meunier und dreimal Vigier. Gegen welche Mannschaft Servette im Playoff-Final spielt, ist noch offen. Davos führt im Moment gegen die ZSL 1 mit 3:1, dies eine Minute vor Schluss. Bleibt das Resultat so, dann hat sich noch keine Mannschaft für den Final qualifiziert. Tennis, der 21-jährige Novak Djokovic aus Serbien, ist in Topform. Er gewinnt den Final in Indian Wells gegen Marty Fish in 3 Sätzen und feiert seinen 9. Turniersieg. Trotz der Halbfinalniederlage vorgestern gegen Marty Fish baut Roger Federer seinen Vorsprung an der Weltspitze weiter aus. Neu hat die Weltnummer 2, Rafael Nadal, einen Rückstand von 845 Punkten. Und Novak Djokovic liegt sogar 1270 Punkte hinter Federer zurück. Federer bleibt also vorerst unangefochten die Weltnummer 1.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, die weiteren Themen. Der Wert einer maroden Bank, warum JP Morgan den Übernahmepreis für Bear Stearns verfünffacht. Der Wert eines vorsichtigen Dialogs, was die Leute in Ramallah denken über die Gespräche zwischen Hamas und Fatah. Das Erfolgsrezept von Silvio Berlusconi, wie der Cavaliere eigene Schwächen in politische Stärke verwandelt. Die schwindende Bedeutung der Ostermärsche, auch eine Folge der säkularen Gesellschaft. Und die Angst in Basel um die eigene Sprache. Eine Volksinitiative soll Rettung in höchster Not bringen. Die Aktienbörsen in Europa machen noch Osterpause. In den USA aber wird auch heute gehandelt. Und dort hat die Meldung der Grossbank JP Morgan für Aufsehen gesorgt. Sie wolle den Kaufpreis für die Investmentbank Bear Stearns verfünffachen. Man erinnert sich, Bear Stearns stand kurz vor dem Konkurs, JP Morgan griff zu und wollte sich die marode Bank für einen Spottpreis schnappen. Beat Soltermann von unserer Wirtschaftsredaktion, warum geht der Preis oder das Angebot jetzt plötzlich derart nach oben?
Sie haben es gesagt, 236 Millionen Dollar, das ist nicht sehr viel für eine ganze Bank, vor allem wenn man daran denkt, dass das Hauptgebäude von Bear Stearns in Manhattan allein über 1 Milliarde Dollar wert ist. Das ist vor allem den Aktionären von Bear Stearns sauer aufgestoßen in der letzten Woche. Die fühlten sich nämlich durch die Nacht- und Nebelaktion über den Tisch gezogen. Eine US-Pensionskasse hat deshalb eine Klage eingereicht. Weitere Aktionäre haben Klagen oder andere Störmanöver angekündigt. Und das will JP Morgan natürlich verhindern. Und mit dieser Aufbesserung des Angebots will JP Morgan all diese erbosten Aktionäre doch noch für den Deal gewinnen.
Was denken Sie, ist dieser Deal jetzt damit am Trockenen?
Nein, das ist er noch nicht, denn das letzte Wort haben eben diese Aktionäre. Nur wenn eine Mehrheit für den Deal ist, gelingt die Übernahme auch und deshalb wohl beugt sich JP Morgan auch so schnell dem Druck und bessert das Angebot entsprechend nach. Was ich noch spannend finde, ist, dass man bis jetzt eigentlich davon ausgegangen ist, dass das Angebot von JP Morgan unabänderlich ist, in Stein gemeißelt ist, zumal ja auch die US-Notenbank involviert ist. Sie garantiert mit 30 Milliarden Dollar für die giftigsten der giftigen Ramschpapiere von Bear Stearns. Aber offenbar ist das nicht so. Und das heißt, dass es nun durchaus zu weiteren Angeboten anderer Investoren kommen könnte, was natürlich gerade nicht im Sinn von JP Morgan ist.
Gibt es bereits Reaktionen jetzt auf die Erhöhung dieses Angebots, zum Beispiel an der Wall Street, wo ja gehandelt wird heute?
Dort gibt es allerdings Reaktionen in Form eines kleinen Kursfeuerwerks, denn die Nachbesserung des JP Morgan-Angebots und zusätzlich noch positive Zahlen zum Häusermarkt, das alles ließ den Dow Jones-Index deutlich ansteigen. Vor allem Finanztitel legten zu heute, auch Bear Stearns. Die Aktie stieg um über 90% und ist jetzt sogar etwas mehr wert als die 10 Dollar, die JP Morgan bezahlen will. Aber die Aktie ist auch immer noch deutlich unter dem Wert, den sie vor der Fastpleite hatte.
Sie haben gesagt, vor allem Finanztitel hätten angezogen. Heißt das, das Vertrauen ist möglicherweise etwas weniger arg erschüttert, als man bisher glauben mochte?
So vorsichtig formuliert könnte man das vielleicht stehen lassen, aber für mich zeigen die Kursentwicklungen eigentlich eher, wie volatil vor allem Finanztitel derzeit sind. Also wie rasch und wie stark sie hoch und runter gehen, je nachdem, ob es eine gute oder eine schlechte Nachricht gibt oder auch aus keinerlei Gründen. Das kommt in so unsicheren Zeiten und psychologisch anstrengenden Zeiten auch immer wieder vor. Es wäre sicher ein Trugschluss, sich nun in Sicherheit zu wiegen. Vertrauen muss ja wachsen können über eine längere Zeit. Da braucht es mehr als ein, zwei Tage. Doch diese Zeit dürfte derzeit knapp sein, denn die Finanz- und Bankenkrise, die wird sicher noch eine Weile andauern.
Besten Dank, Beat Soltermann, für diese Auskünfte. Es war das erste direkte Gespräch zwischen der Hamas und der Fatah seit bald einem Jahr, als die radikal-islamische Hamas die Kontrolle im Gazastreifen übernahm. Ziel des Gesprächs, den tiefen Graben zu überbrücken, der die Palästinenser trennt. Der Präsident Jemens hatte die beiden verfeindeten Palästinensergruppen nach Sanaa gerufen. 5 Tage lang wurde verhandelt, dann unterschrieben Hamas und Fatah schließlich eine Erklärung, in der sie sich zu weiteren direkten Gesprächen verpflichten. Immerhin. Doch was ist diese Erklärung von Sanaa wert? Irene Meyer hat in Ramallah im besetzten Westjordanland auf beiden Seiten nachgefragt.
Ayman Daramish ist zufrieden mit den Nachrichten aus Sanaa. Die jemenitische Initiative sei ein Anfang und eine Grundlage für den innerpalästinensischen Dialog, sagt der junge Biochemiker und Familienvater, der für die Hamas im palästinensischen Parlament sitzt. Zwar könne die Geschichte nicht umgeschrieben werden. Seit der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen im Juni 2007 habe sich die Situation geändert. Aber die Palästinenser hätten keine andere Wahl, als sich zusammenzuraufen. Zu katastrophal sei die humanitäre Situation im Gazastreifen, zu heillos das Versagen von Präsident Abbas. Seit Annapolis gäbe es nicht Frieden, sondern noch mehr israelische Siedlungen. Der Optimismus des Hamas-Parlamentariers nimmt keine konkrete Form an. Im Einzelnen müssen nun alle Differenzen zwischen der Hamas und der Fatah verhandelt werden. Auf Vorbedingungen von Präsident Abbas trete die Hamas nicht ein und gebe nicht ohne weiteres die Kontrolle im Gazastreifen ab. Ein paar Häuser weiter in Ramallah sitzt einer, dessen Laune um einiges schlechter ist, Nasser Schuma. Auch er ein Parlamentarier, aber von der Fatah. Die Erklärung von Sanaa, sie sei nicht viel wert. Die jemenitischen Vermittler täten so, als ob Hamas und Fatah wirklich aufeinander zugegangen seien. Dabei sei die Hamas so störrisch wie eh und je. Nasser Schuma schiebt alle Schuld der Hamas und ihrem Coup vom Juni zu. Sie habe Abbas geschwächt und Israel ein großes Geschenk gemacht. Nach und nach aber bricht die Fassade ein. Schuma bezeichnet seinen Präsidenten als extrem schwach, seine Fatah als orientierungslose und fragmentierte Truppe, die unter großem amerikanischen Einfluss stehe. Die Enthüllung, dass die US-Regierung Abbas direkt und wiederholt zum Sturz der Hamas gedrängt habe, beschädige das Ansehen des Präsidenten zusätzlich, sagt Nasser Schuma. Gegenseitige Vorwürfe oder Selbstmitleid unten auf der Hauptstraße in Ramallah wollen die Leute davon nichts hören. Sie haben einfach genug. Hamas und Fatah sollen sich endlich zusammensetzen und sich einigen, sagt ein Beamter. Es gäbe keinen großen Unterschied zwischen den Vorgängen im Gazastreifen und im Westjordanland und also kein Grund, sich gegenseitig Bedingungen zu stellen. Das Wichtigste sei die palästinensische Einheit und eine Politik im Interesse der palästinensischen Bevölkerung, sagt eine junge Frau. Tausende palästinensische Gefangene warteten in israelischen Gefängnissen darauf, dass sich ihre Führer geeint und entschlossen für sie einsetzen. Ihr Mann sitze seit 7 Jahren in Haft und er habe nochmals 7 Jahre vor sich. Es sei das Mindeste von den Politikern zu verlangen, dass sie miteinander sprechen. Ein zweiter solcher Versuch ist nun auf den 5. April angesetzt. Der jemenitische Präsident will bis dann auch andere arabische Staaten von der Notwendigkeit einer palästinensischen Versöhnung überzeugen.
Irene Meyer. In Israel stößt der Dialog der beiden Palästinensergruppierungen auf Kritik, so berichten das staatliche Radio. Die Friedensverhandlungen würden sofort auf Eis gelegt, wenn Hamas und Fatah sich auf die Bildung einer Einheitsregierung einigen würden. Präsident Abbas könne nicht beides haben, Versöhnung mit der Hamas und Verhandlungen mit Israel. In 3 Wochen wählt Italien ein neues Parlament und dann dürfte auch klar sein, wer das Land künftig regiert. Walter Veltroni, der Leader des reformistischen Partito Democratico, oder Silvio Berlusconi, der Chef des rechtszentristischen Popolo della Libertà. Nach den Meinungsumfragen liegt Berlusconi immer noch vorne. Im Ausland reiben sich viele verwundert die Augen. Sie können nicht verstehen, wieso der 71-jährige Unternehmer und Medienzar trotz aller Skandale so populär ist. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Er ist seit 15 Jahren in der italienischen Politik, er präsentiert sich zum 5. Mal. Aber er gibt sich in diesen Wahlen anders, Silvio Berlusconi. Er polemisiert nur noch ein bisschen gegen die Roten, die Kommunisten, zu denen er früher auch alle Linkszentristen zählte. Er weiß, dass die Zeiten schwierig sind, Italien von Stagflation oder einer Rezession bedroht ist. Man sei schon mittendrin in dieser Krise, die nicht nur eine italienische Krise sei, sondern die ganze Welt betreffe.
Io dico a tutti i miei concittadini, dobbiamo essere consapevoli che siamo già in una profonda crisi, che non è soltanto nostra, italiana, ma che è una crisi mondiale.
Zu rasch habe man China und Indien in die Weltwirtschaft eingegliedert, sagt Berlusconi, und da sei es unvermeidlich, dass die Nachfrage nach täglichen Konsumgütern, Brot- und Milchprodukten, gigantisch gestiegen sei. Die Folge davon heiße globale Teuerung. Die Krise sei eine Teuerungskrise.
Si chiama carovita mondiale.
Berlusconi, der Verkäufer, der früher immer bloß Optimismus verströmte, sagt es nicht, aber er meint es. Italien muss Opfer bringen, Blut und Tränen. Die Verschuldung des Landes schreie nach einer Kürzung der Staatsausgaben, zum Beispiel durch die Verkleinerung des bürokratischen Apparates. Natürlich, sparen ist nicht Selbstzweck, sondern werde es dann erlauben, auch die Steuern schrittweise zu kürzen. Mit diesem Slogan hatte er 2001 gewonnen, weniger Steuern. Mit diesem Slogan bedrängte er Prodi vor 2 Jahren. Mit diesem Slogan will er auch diesmal gewinnen. Die Botschaft ist immer an dieselbe Schicht gerichtet, an die Kleinunternehmer, an die selbstständig Erwerbenden, die Gewerbler auch. Berlusconi vertrete eben sehr effektiv deren Interessen, sagt mir Eric Jones, Professor für europäische Politik an der Johns Hopkins University, der Zweigstelle in Bologna. Die Schattenseiten Berlusconis ließen diese Schicht kühl, seine Deals und sein Ruf, es manchmal mit den Gesetzen nicht ganz ernst zu nehmen. Ganz im Gegenteil, diese Schicht würde sich durch ihn ermuntert fühlen, es ihm gleich zu tun.
Even if he has a shady reputation as skirting the law in certain circumstances, he appeals to their sense of the necessity sometimes to go against Italian rules and regulations as well.
Berlusconi versteht es also, sich bei Gewerbetreibenden und Kleinunternehmern beliebt zu machen. Und damit gewinne er auch viele in deren weiteren Bekanntenkreis für sich. Dies erkläre seine Stärke, meint Eric Jones.
As a core, it forms the nucleus around which he can attract other groups that may, for whatever reason, be disenchanted with the left.
Freilich, in vielen Ländern nördlich der Alpen wird dieser Aspekt übersehen. Berlusconi als Bannerträger einer sozialen Schicht, die nie und nimmer für die Linke und sei sie auch noch so moderat stimmen würde, weil sie diese für staats- und bürokratiefreundlich hält, für ineffizient und steuereintreiberisch. In Nordeuropa wird Berlusconi häufig bloß als ein Aufschneider dargestellt, als ein Populist, der es dank seiner Skrupellosigkeit und vor allem seiner Fernsehmacht verstehe, tumbe Wähler und Wählerinnen für sich zu gewinnen. Gewiss, auch einige seiner Gegner in Italien ziehen über Berlusconi her, als wäre er der Teufel in Person. Auch ein Berlusconi, der sich in diesem Wahlkampf etwas ruhiger, etwas weniger schneidend gibt, polarisiert weiterhin stark. Doch seine Anhänger, so besagen die Meinungsumfragen, hat er sich bisher weitgehend erhalten können. Und dies würde für einen Sieg in 3 Wochen ausreichend sein.
Zu Zeiten des Kalten Krieges waren Ostermärsche Großanlässe. Jeweils am Ostermontag protestierten in ganz Europa Zehntausende gegen Atomwaffen und für den Frieden. Inzwischen ist es ruhiger geworden um den österlichen Friedensanlass. Gerade einmal gut 300 Teilnehmer haben sich heute in Bern zum ersten gesamtschweizerischen Ostermarsch versammelt. Sind Ostermärsche passé? Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Es ist wichtig, um die Menschen zu sensibilisieren.
Mit Ansprachen auf dem Berner Münsterplatz ist der Ostermarsch zu Ende gegangen. Die gut 300 Teilnehmer trotzten den kalten Temperaturen und dem Schneefall und demonstrierten für eine friedliche Welt. Einige hielten Transparente in die Höhe, andere schwenkten regenbogenfarbige Pace-Fahnen.
Es ist wichtig, dass wir für eine friedliche Welt einstehen. Da macht uns das Wetter nicht so viel aus.
Gegen Gewalt, ja.
Hier einfach mal herzustehen und sagen, ja, wir möchten etwas verändern.
Also einfach zu zeigen, dass es neben mir noch viel mehr Leute gibt, die sich für den Frieden auf der Welt einsetzen.
Dass die Ostermärsche aber, wie auch die Friedensbewegung insgesamt, an Bedeutung verloren haben, dies bestätigt der grüne Nationalrat Josef Lang. Im Fall der Ostermärsche sieht er noch einen spezifischen Grund.
Der Ostermarsch ist natürlich stark verbunden mit dem religiösen Gehalt von Ostern und hier hat die Säkularisierung der Gesellschaft auch die Friedensbewegung möglicherweise erfasst.
Neben den Ostermarschierern, die schon seit vielen Jahren dabei sind, auch junge Menschen für den Anlass zu gewinnen, Dies ist ein Ziel der Organisatoren. So wurde mit dem diesjährigen Motto «Schutz vor Waffengewalt» die innenpolitisch heiß diskutierte Sturmgewehrdebatte aufgegriffen. Und auch beim musikalischen Rahmenprogramm standen nicht die alten Friedenshymnen im Mittelpunkt. Die Berner Hip-Hopperin Stefla Chef sollte ein junges Publikum anziehen. Und in der Tat waren unter den Teilnehmern des Ostermarsches auch junge Menschen zu finden. Allerdings blieben sie klar in der Minderzahl. Zum Beispiel diese Mittelschülerin.
Der Frieden auf der Welt ist nicht nur für die älteren Leute, sondern betrifft auch die jüngeren Leute. Und ich finde es ja, eigentlich fast interessanter, wenn mehr junge Leute da sind. Dann bin ich so unterstützen und frage auch Kollegen, ob sie kommen und so. Aber natürlich wollen sie mehr Ausgang geben am Abend. So.
Aber eigentlich hätten junge Menschen schon ein Interesse an Themen wie Frieden und Gewaltlosigkeit. Und deshalb bleiben sie optimistisch.
Man redet immer, ja, man würde alles machen, aber wenn es nicht darum geht, wirklich da mitzumachen, kommen sie dann nicht. Es ist irgendwie zu kalt oder so. Und es finde ich ein bisschen blöd, aber es wird sich sehr wahrscheinlich ändern, hoffe ich mal.
Und so steht die Friedensbewegung vor einem ähnlichen Problem wie die Globalisierungsgegner. Beide haben heute Mühe, eine größere Zahl jüngerer Menschen für Demonstrationen auf die Straße zu locken. Hip-Hop hin oder her.
Ein Bericht von Elmar Plotzer. Spätestens seit dem Schock der PISA-Studie ist der Bann gebrochen. In den Schweizer Schulzimmern wird konsequent Hochdeutsch gesprochen. Und viele Kantone überlegen sich sogar, auch im Kindergarten oder noch früher von Mundart auf Hochdeutsch umzustellen. Das weckt Widerstand, zum Beispiel in Basel. Dort sind die Hüter des Dialekts, das Baseldeutsch, vom Aussterben bedroht. Sie planen eine Volksinitiative. Beat Giger über den Sprachenstreit am Rhein.
Hand aufs Herz, verstehen Sie das?
In dieser Montere am Seibi ist eine schöne Junte ausgestellt.
Keine Sorge, auch die meisten Baslerinnen und Basler stoßen hier an ihre sprachlichen Grenzen. Mit dem echten Baseldeutsch ist nur noch eine Minderheit vertraut. Dies, obwohl wahrscheinlich nirgendwo in der Schweiz der Dialekt so liebevoll gepflegt wird wie hier. Die Fasnacht ist nur ein Beispiel dafür. Da staunt auch nicht, dass ausgerechnet in Basel die Mundart zum Politikum wird. Entbrannt ist die Debatte an einer Reihe von Projekten aus dem Basler Erziehungsdepartement. Diese sehen vor, auch im Kindergarten Hochdeutsch als Unterrichtssprache versuchsweise einzuführen und bereits Dreijährige mit mangelnden Sprachkenntnissen in einen obligatorischen Hochdeutschkurs zu schicken. Jost Müller von der neu gegründeten Basler Interessensgemeinschaft Dialekt hat damit Mühe.
Es stört mich, dass man versucht, aus dem Bildungsbereich den Dialekt zu verbannen. Er wird fast schon wie eine ansteckende Krankheit behandelt.
Wohin das führen könne, zeige der Blick über die Landesgrenze hinaus ins benachbarte Elsass.
Im Elsass ist es natürlich so, dass der Dialekt faktisch nicht mehr existiert. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man ihn in der Schule diskreditiert hat. Man hat ihn auch verboten. Und das hat über wenige Generationen dazu geführt, dass der Dialekt verschwunden ist.
Die Befürchtungen, dass das Gleiche in der Schweiz passieren könnte, teilt Professorin Annelies Hecki-Buhofer, Leiterin des Deutschen Seminars an der Universität Basel, nicht. Denn
das Schweizerdeutsche hat außerhalb der Schule eine so starke Stellung in unserer Gesellschaft, dass Kinder 9/10 ihres Tages eben mit dem Schweizerdeutschen konfrontiert sind. Sie lernen im besseren Fall in der Schule Hochdeutsch zu sprechen. Das Schweizerdeutsche werden sie deswegen nicht verlernen.
Klar sei hingegen, so Hecki Buhofer, Sprache verändere sich, so auch der Dialekt.
Die verschiedenen Dialekte gleichen sich in gewissen Hinsichten einander an und sie werden beeinflusst vom Hochdeutschen. Aber das muss auch so sein. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann tritt sie den Rückzug an und wird verwendet für Kinderlieder und dann stirbt sie tatsächlich aus.
Dass der Dialekt zur reinen Folklore verkommt, möchte auch Jost Müller nicht. Er wehre sich nur dagegen, Hochdeutsch und Mundart gegeneinander auszuspielen. Dem gegenwärtigen Aktivismus in der Bildungspolitik müsse man deshalb Grenzen setzen.
Wir fordern, dass der Dialekt im Kindergarten priorisiert wird. Wir wollen auch, dass fremdsprachige Kinder eine gewisse Kompetenz im Dialekt bekommen. Wir möchten, dass in der Schule ein Lehrer selber entscheiden kann, wann er Dialekt sprechen will, außerhalb des Unterrichts natürlich, oder wann er Hochdeutsch sprechen will.
Der angesprochene Basler Erziehungsminister Christoph Eimann hat unterdessen Gesprächsbereitschaft signalisiert. Sollte er auf die Forderungen eingehen, ist die Interessensgemeinschaft Dialekt bereit, ihre angekündigte Initiative wieder zurückzuziehen. Die erhitzten Gemüter in der Stadt am Rhein könnten sich so also wieder beruhigen. Und überhaupt?
Es ist alleweil glatt in der Stadt.
Jetzt aber wieder weiter mit Hochdeutsch. Das war ein Bericht von Beat Giger. Und das war das Echo der Zeit vom Ostermontag. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten, Thomas Kropf. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.